Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, bei Ratio. Heute im fünften Teil der Serie Der Mensch als Weg zu Gott mit Professor Dr. Jörg Splett. Mein Name ist Christina Hartmann und ich stelle Ihnen vor, Sie kennen wahrscheinlich schon Professor Splett von den letzten Serien. Professor Splett ist Religionsphilosoph und Anthropologe an den Jesuitenhochschulen in Frankfurt und München und er beschäftigt sich in erster Linie mit dem Menschen und dem Menschen vor Gott. Heute sprechen wir über den Tod und die Endgültigkeit, das ein niederschmetterndes Thema sein könnte. Tod und Endgültigkeit, Professor Splett, heißt das jetzt, die Würfel sind gefallen, nichts geht mehr, alles vorbei, aus und Ende?
Das heißt es auch. Das ist erschreckend für die Menschen. Deswegen verbreitet sich ja auch in Europa der Gedanke der Wiedergeburt. Dass man denkt, es ist nicht zu Ende, man kriegt nochmal eine Möglichkeit, es vielleicht besser zu machen. Übrigens in einem merkwürdigen Gegensatz zu den Ländern, wo dieser Glaube eigentlich hingehört. Denn dort wird die Wiedergeburt als eine Belastung und als einen Schmerz empfunden. Also es hat durchaus diesen eine Seite am Tod ist, dass nichts mehr geht und es zu Ende ist. Ich glaube, wir werden auch darauf zu sprechen kommen müssen, aber dass Endgültigkeit auch betont werden kann auf Endgültigkeit. Nicht bloß Endgültigkeit, ein für allemal Schluss, sondern wie sähe es aus, können Sie einen Moment fragen, wenn wir nicht sterben würden. Mein Lehrer Karl Rahner hat gesagt, das wäre die Hölle auf Erden. Immer so weiter, ohne dass sich etwas schließt und rundet und endet. Also es bleibt dabei, es ist wirklich etwas Erschreckendes und Bedrängendes, aber als eine erste Gegenfrage schon dieses, wie sähe es aus ohne? Ich will gar nicht an den Gedanken herankommen, wo wir wären, wenn uns noch alle unsere Ahnen hier auf dem Kopf herumtrampelten. Auch auf meinen Lehrstuhl wartet mal jemand. Gehört nicht dieser Punkt dazu, dass man Platz macht für andere? Aber vielleicht kommen wir dazu noch, ich würde schon sagen, wir setzen dort ein, dass es etwas Betreffendes ist, etwas wirklich Schlimmes und dass es zu diesem Thema gehört, das zuzulassen. Der große Text der abendländischen Philosophie ist der Dialog Phaidon von Platon, benannt nach dem jungen Mann, der einem anderen berichtet über die letzten Stunden des Sokrates. Und da finde ich genau diesen Ausgangspunkt wichtig. Hier wird über den Tod gesprochen, nicht theoretisch, am Schreibtisch und vor den Folianten, sondern aus dieser Situation der Betroffenheit heraus. Plato, ein Mann aus bestem Hause, der ein Dichter werden wollte, ein Tragödiendichter, und begegnet Sokrates und wird dadurch zu diesem Urvater der abendländischen Philosophie. Whitehead hat gesagt, alle Philosophie seither seien Fußnoten zu Platon. Und jetzt erlebt dieser junge Platon, dass sein großer Meister und Lehrer Sokrates umgebracht wird. Das ist wirklich eine erschütternde Erfahrung, die erstmal hierher gehört. Und jetzt unterhalten die sich dort darüber, wie geht das weiter? Und man kann sich dann fragen, wird der Tod dort ernst genommen? Wenn Sokrates sagt, ja, ich lasse jetzt meinen Leib hier und ich gehe in die Unterwelt und werde dort weiter diskutieren und Fragen stellen. Ich glaube, dass gerade aus dieser Betroffenheit vom Tod, aus diesem schrecklichen, jetzt geht nichts mehr, sich die Versuchung nahelegt zu sagen, eigentlich trifft der Tod nicht mich, sondern nur etwas an mir. Ich bin nur die Seele, so wird Platon dann auch sagen, die Seele bin ich. Und die flattert heraus und man lässt den Körper da liegen. Allerdings, der Seele besteht dann einiges bevor. Und dann gibt es schon in der Antike philosophische Richtungen, die sagen, macht euch keine Sorge, mit dem Tod ist alles aus. Das heißt, die erste Begründung zu bestreiten, dass es über den Tod hinausgeht, kommt genau aus der Angst vor dem, was danach kommt. So wie es Hamlet sagt an sich, angesichts des Übermuts der Ämter und allem, was ist, warum soll man sich nicht umbringen, sagt er doch die Furcht vor dem, was hinterher für Träume kommen mögen. Also, dass diese Sorge, die dort wäre, einen hält.
Jetzt haben wir gehört, die Wiedergeburt ist es irgendwie nicht. weil sie vielleicht in den westlichen Ländern anders verstanden wird als in den östlichen. Die Seele flattert nicht nur raus. Was ist mit dem Körper? Wie ist es dann? Was kann ich mir darunter vorstellen?
Was passiert nach dem Tod? Wie kann man überhaupt, fragen wir uns mal so, wie kann man überhaupt in den Tod reden? Wir leben ja noch. Und da gibt es in der Tradition der Philosophie zwei Richtungen. Die eine Richtung sagt, man kann eigentlich vom Tod nur reden aus dem eigenen Erfahren. Und wir machen immerhin die Erfahrung des Alterns, des Abschiednehmens. Jeder Tag vergeht. Deswegen fällt es zum Beispiel manchen Leuten so schwer, sich loszulassen in den Schlaf. Auch Kindern. Man verpasst was, es fehlt noch etwas. Erfahrung von Krankheit, von Scheitern, von Unglück sind alles so Vorboten von Tod. Also sagt diese eine Richtung der Philosophie, ich kann schon über Tod reden, weil wir alle schon irgendwelche kleinen Tode gestorben sind oder größeren. Andere sagen, nein, die eigentliche Erfahrung des Todes ist nicht, dass ich sterblich bin und sterbe, sondern dass ich Menschen verliere, die ich liebe. Nicht mein Tod ist das Erste, sondern der Tod anderer. Der große Philosoph dafür im vergangenen 20. Jahrhundert war der Franzose Gabriel Marcel, der sehr früh als Kind seine Mutter verloren hat und das als sein Lebensthema hatte. Wie kann ich leben? Wie gehe ich um mit meinen Toten? Wir können das einen Moment ruhig stehen lassen. Ich meine, dass das kein Entweder-Oder ist. Dass mich der Tod des anderen so trifft, weil ich darin auch meinen Tod erfahre. Und dass zugleich in meinem Tod auch nochmal das Schmerzliche ist, dass ich die verlassen muss, die ich liebe. Lassen wir es ruhig einen Moment mal so stehen und fragen wir uns, was ist denn das Gemeinsame in dieser Situation von Tod, sei es unseren Vorgeschmack dafür, sei es das Erleben des Sterbens lieber Menschen. Ich glaube, dass das Erste ist, und da soll man nicht drum herum reden, die Situation des Verlassenwerdens, die Situation des Betrogenwerdens. Das Leben verspricht einem etwas. Als Kind, als junger Mensch, man hat die Zukunft vor sich. Die Lebensmittel heißen Lebensmittel, weil sie einem helfen zum Leben. Und jetzt hilft überhaupt nichts mehr zum Leben. Die Lebensmittel nicht, die Freunde nicht. Niemand kann an meiner Stelle sterben. Was soll dort sein? Und selbst wenn jemand für mich in den Tod geht, nimmt er mir mein Sterben nicht ab. Auch der Mann, für den Pater Maximilian Kolbe in den Hungerbunker gegangen ist, musste hinterher selber sterben. Also diese Situation, dass an sich das Leben ein Versprechen ist. Jeder Morgen ist ein Versprechen.
Jeder Morgen ist ein Versprechen. Wer verspricht mir da was?
Das können wir ruhig erstmal offen lassen. Ist es die Natur? Sind es die eigenen Möglichkeiten? Ich meine schon, dass man letztlich hier sagen sollte, der Schöpfer verspricht. Und der Gott der Bibel nennt sich ein Gott des Lebens. Aber auch dieser Gott des Lebens bewahrt keinen von uns davor, dass wir sterben müssen. Und deswegen, meine ich, sollten sich auch fromme Leute und gläubige Leute dieser Situation stellen, dass Sterben müssen etwas mit Verrat zu tun hat, mit Verlassenwerden. Und die Christen wissen aus ihren Texten, dass der Anführer ihres Glaubens genau das nochmal gerufen hat, warum hast du mich verlassen? Indem er diesen Psalm zitiert. Das gehört hier hinein. Einem wird zugesagt ein Versprechen, das Versprechen wird nicht gehalten. Dieser Reichtum des Lebens schrumpft zusammen auf diese letzte Situation. Normalfall eines Krankenzimmers, eines Krankenbettes, den Arzneien darauf, bis man selber in diese Schwärze verschwindet. Das ist die eine Seite und die sollte man auf keinen Fall überschlagen. Ich stelle fest, wenn ich in der Anthropologie mit den jungen Leuten, die bei mir Vorlesungen hören, das bespreche, dass sie immer so rasch gleich weiterspringen, zum Beispiel in der Situation des Examens dann auf die Frage des Lebens nach dem Tod. Verstehe ich ja auch bei den jungen Menschen. Trotzdem sehe ich mich verpflichtet, denen zu sagen, langsam. Ehe das Leben nach dem Tod kommt, wird erstmal gestorben. Und dieser Frage muss man sich stellen. Im einen wie im anderen Fall. Und dann ist es erstmal diese Situation, verlassen zu werden. Aber ist das schon alles? Was heißt diese Einsamkeit des Todes, wo mir niemand abnehmen kann, zu sterben? Ich glaube, es geht nicht bloß darum, dass ich darin ende oder gar wie die Tiere verende, sondern dass ich aufgefordert werde, zu verlassen und loszulassen. Wir können das für beide Formen der Todeserfahrung sagen. Derjenige, der bleibt und lebt, muss den anderen gehen lassen. Es ist besonders schwierig, zum Beispiel bei Eltern, wenn Kinder erkranken, etwa an Krebs, wo die Kinder darunter leiden, dass die Eltern sie nicht loslassen können. Es hat eigens ein Kollege ein Buch geschrieben, hast du darin eingewilligt, dass ich sterben muss? Das ist eine eigene Trauerarbeit, eine Arbeit, die geleistet werden muss, lasse ich den anderen gehen, halte ich ihn nicht mehr fest, weil wir von der anderen Seite her wissen, die Kinder erfahren das als Verrat. Die Mutter geht, der Vater geht und kommt nicht wieder. Das erzeugt Aggressionen, die aufgearbeitet werden müssen. Umgekehrt, derjenige, der stirbt, muss dem anderen gönnen, weiterzuleben. Nicht so wie asiatische Despoten, die dann ihren ganzen Harem mitschlachten und umbringen. Ich darf dem anderen gönnen, ich soll ihm gönnen, weiterzuleben. Auch das kann man schon im Leben einüben. Man selber ist traurig, gönnt man dem anderen, dass er sich freut. Man selber wird alt, gönnt man den anderen, dass sie jung sind. Man selber ist krank, gönnt man den anderen, dass sie gesund sind. Also diese Formen, wo man schon einüben kann, dem anderen zu gönnen und es ihm wirklich von Herzen zu gönnen und es ihm nicht zu nehmen. Also dem einen zu gönnen, er darf vorher gehen, an meiner Hand. Und wenn ich sterbe, wird der andere mir nicht die Hand halten können? Oder ich gehe zuerst, aber gönne dem anderen noch weiterzuleben. Nicht so wie in dem Witz, wenn einer von uns stirbt, ich ziehe dann nach Italien. Sondern wirklich die Frage, wie sieht es eigentlich aus? Wer hat es hier leichter? Der, der geht oder der, der zurückbleibt?
Das ist ein häufiges Phänomen, gerade wenn aus der Familie jemand stirbt, dass man traurig ist, dass man natürlich trauert, dass man weint, aber es ist oft auch vielleicht ein Gefühl des Egoismus oder des Trotzes, wenn man vielleicht die Erfahrung hat oder den Glauben und die Hoffnung an ein Leben nach dem Tod, dann weiß man ja oder dann glaubt man zu wissen, dass es dem anderen jetzt besser geht. Aber ich bin alleine, ich muss hier bleiben. Das sprachen Sie an mit dem Trotzig, mit dem Traurigsein beziehungsweise mit dem Gönnen. Aber es ist dennoch eine so harte Erfahrung. Ja.
Es ist eine Herausforderung und ich meine, das Erste wäre, sich dazu zu bekennen und das einzugestehen. Ich glaube nicht, dass sich viele Leute das eingestehen, sondern man schiebt es weg und dann wuchert es in einem weiter und kann einem nicht helfen. Besonders schlimm ist es natürlich dann, wenn man vorher versäumt hat, notwendige Schritte der Versöhnung und der Aussprache zu tun. Und jetzt sind sie nicht mehr nachzuholen. Das ist nach allgemeiner Erfahrung das Schwierigste dann, auch in der Krankenhausseelsorge mit Hinterbliebenen umzugehen, wenn das nicht aufgearbeitet worden ist. Kindern zu ihren Eltern hin oder Partner untereinander oder wo das auftaucht, dass das bewältigt werden muss. Aber dann steckt tatsächlich so etwas drin. Und das macht, wir haben ja über der ganzen Thematik immer so diese Frage der Freiheit stehen. Das macht nochmal eine Seite an Freiheit sichtbar. Viele Leute denken, Freiheit heißt, ich habe die Möglichkeit, Dinge, die mir nicht passen, zu ändern. Das stimmt ja auch. Gehört Freiheit auch hin. Aber zu einem ganz entscheidenden Maß ist Freiheit die Weise, wie ich mit dem umgehe, was ich nicht ändern kann. Wie verhalte ich mich zum Unabänderlichen, zu meinem Sterben müssen, zum Sterben des anderen? Wie gehe ich damit um? Wie spreche ich? Wie lebe ich, sagen wir mal so, wie lebe ich Gemeinschaft? Das war so ein Gedanke von Gabriel Marcel, der sagt, wir gehen normalerweise mit unseren Toten so um, zu sagen, wir schreiten so in die Zukunft und der Tote ist dort irgendwo gefallen und wir gehen jetzt weiter. Wir tragen seine Aufgabe weiter, wir übernehmen die Fackel oder seine Sache muss weitergehen oder wie immer man formuliert. Aber dieser Mensch selber hat keine Zukunft mehr. Ist ja abgeschnitten. Oder es gibt die Reaktion darauf zu sagen, wenn der andere keine Zukunft hat, möchte ich sie auch nicht haben. Man verändert nichts in der Wohnung, man legt immer noch das Gedeck auf, man will selber nicht mehr leben und keine Zukunft haben, um auf die Weise mit dem anderen solidarisch zu bleiben.
Ist der Mensch denn ersetzbar? Wenn wir einmalig sind, dann bin ich ersetzbar, wenn ich tot bin?
Ersetzbar ist in seinem Wesentlichen niemand. Einerseits, auch das sollten wir uns klar machen, sind wir in allem Möglichen ersetzbar. Und für das Loslassen, meine ich, sollte auch dazu gehören, dass zum Beispiel der Sterbende dem anderen gönnt, dass er weiterlebt, vielleicht auch eine neue Beziehung aufbaut und jetzt sein Restleben als traurige Witwe verbringt. Das kann sein, muss aber nicht. Aber es gibt natürlich auch den Punkt der Unersetzlichkeit und da taucht genau die Frage auf, wie bleibe ich jetzt auch dem Gestorbenen treu? Und da lässt Gabriel Marcel in einem seiner Theaterstücke eine Figur sagen, jemanden lieben heißt sagen, du wirst nicht sterben.
Jemanden lieben heißt sagen, du wirst nicht sterben. Ist das ein Wunschdenken oder ist das Poesie oder was hat's
genau so klingt's? Was soll das heißen? Nun, wenn man dieses Theaterstück näher liest, ist es leider nicht ins Deutsche übersetzt worden. Das Theaterstück heißt Der Tote von morgen und spielt im Ersten Weltkrieg in einer Urlaubssituation und man weiß genau, der Mann, um den das geht, der wird wieder an die Front gehen nach Verdun und er wird fallen. Das ist ganz klar. Und diesen Satz seiner Dramenfigur hat Gabriel Marcel wiederholt, ich selber kenne es, glaube ich, 4 oder 5 Mal aus seinen theoretischen Schriften, zitiert und hat immer dazu gesagt, das ist keine Theaterreplik, das meine ich ganz ernst. Ich glaube, er wollte damit sagen, natürlich stirbt der andere, aber er ist für mich damit nicht aus der Welt, er ist nicht Vergangenheit, sondern ich spreche ihm wie mir Leben, Wirksamkeit, Zukunft zu. Die Frage, wie man das sagen kann, wir sind wieder so bei einem Punkt wie bei der Schuld vorige Woche, kann man das sagen außerhalb eines religiösen Horizontes? Das ist sehr die Frage. Trotzdem, ich finde Ihre Frage berechtigt, ist es nicht doch irgendwie in der Gefahr, ein Wunschdenken oder Poesie zu sein? Ich möchte persönlich auch lieber anders formulieren und sagen, Liebende sagen zueinander, du und ich, wir werden sterben und wir verbergen das einander nicht. Das erklärt diese Angst vor dem Sterben so vieles an unserer Unmenschlichkeit. Ich glaube, das erklärt zum Beispiel, dass es so schwer fällt, nachzugeben, nicht das letzte Wort zu haben. Jetzt wirklich zu sagen, so ist es. Weil ja jedes Verzichten an irgendeinem Punkt, das sich zurücknehmen, immer ein sich anmelden des Todes überhaupt ist. Wir haben nur dieses eine Leben und was ich dort hergebe und wo ich dort den Kürzeren ziehe, das kriege ich nicht wieder zunächst mal. Also sicher erklärt diese Angst vor dem Tod einerseits unsere Unmenschlichkeit, wie wir miteinander umgehen. Auf der anderen Seite macht es aber auch jeden Augenblick kostbar. Es gibt allem die Einmaligkeit.
Es könnte ja auch so sein, einander lieben heißt, du und ich, wir werden sterben. Das hilft vielleicht auch gegen eine gewisse Vergötzung oder Vergöttlichung des Partners, die dann vielleicht dahin führt, dass man überhaupt nicht aushalten kann, dass derjenige stirbt oder eben auch schuldig ist. Oder?
Das ist ganz wichtig. Ich meine, auch das sind wir ja in Gefahr. Psychologisch würde man sagen, dass wir bleiben immer noch die Kinder, die im Partner die allmächtigen Elternfiguren sehen. Darum sagt die Bibel, man muss Vater und Mutter verlassen, um auf den anderen Menschen zugehen zu können. Tatsächlich ist man in der Gefahr, den anderen zu vergöttlichen, was man zunächst auch ganz schön findet, wenn man vergöttlicht wird. Nur auf die Dauer wird es etwas anstrengend. Und deswegen ist besser, man lässt es. Jemandem vergeben können, zum Beispiel, aus dem, was er tut, letztlich aus nochmal Angst vor dem Tod. Ihn loslassen können, alles das gehört mit hinein. Also zu sagen, wir wissen, dass wir beide nicht vollkommen sind, dass wir beide dem anderen nicht alles garantieren können, dass keiner sein Leben ganz auf den anderen gründen kann, weil keiner der Schöpfergott ist, sondern dass wir nur miteinander gehen können.
Wäre der Tod so ein guter Boden, auf dem man steht? Also zu wissen, ich werde sterben, der Tod steht vor mir, aber nicht als etwas Bedrohliches, sondern eher als etwas vielleicht Entspannendes?
Das klingt ja sehr kühn, ja. Nicht? Aber ich meine, dass es auf so etwas hinauslaufen müsste, wenn der Tod wirklich zum Leben gehört. soll ich denn dann sagen, es ist völlig unanständig und unverzeihlich, einem Menschen das Leben zu schenken, weil ich ihm damit den Tod gebe? Denn natürlich heißt, geboren werden, auf den Tod zugehen. Mozart schreibt das in einem bewegenden Brief an seinen Vater. Er schreibt dort, er habe sich davon überzeugt, dass wir ja leben, geboren werden, um zu sterben. Und das versuche er sich immer deutlicher bewusst zu machen. Ich finde, dass das nicht stimmt. Wir werden nicht geboren, um zu sterben, sondern wir werden geboren, um zu leben. Allerdings gehört es zum Leben dazu, dass es seine Endgültigkeit findet. Ich finde, das kann man am Kunstwerk gut ablesen. Wenn man ein Gedicht nimmt, 4 Strophen, 6 Zeilen und dann ist es zu Ende. Und nicht, wenn man sagt, es ist so wunderschön, das soll jetzt noch 24.000 Verse weitergehen, so wie in den indischen Epen, so urweltlich. Nein, es ist zu Ende. Und erst wenn es zu Ende ist, ist es da. Dann ist eine Symphonie da. Ich meine, zwischen dem letzten Ton und den ersten Klatschern. Etwas muss ich, es gibt keine Vollendung, wenn ich nicht ins Ende einwillige. Und jeder von uns kennt solche schlechten Barockstücke, die nicht aufhören können. Immer nochmal didel-didel-dum-dum-dum, bis sie ganz hin sind. Während an sich es zu einer Gestalt, zu einem Kunstwerk hört, es baut sich ein Melodiebogen auf und im Aufbau rundet es sich schon selber und schließt sich.
Aber wie erklären Sie sich dann dieses verzweifelte Rennen nach Jugend, nach Unsterblichkeit, nach Ewigkeit?
Ich möchte mit einem Wort so sagen, aus dem Mangel an Hoffnung. Wenn ich wirklich meine, das Ende ist auch in dem Sinn endgültig, dass es einfach aus und vorbei ist. Das Gedicht ist gesagt und weg ist es. Wenn ich aber sage, sobald das Gedicht gesagt ist, ist es jetzt in meinem Herzen. So wie die Franzosen ja so schön sagen, für auswendig lernen, par cœur weiß man das, vom Herzen her weiß man das, dann ist das Gedicht deswegen zu Ende gegangen, damit es jetzt in mir auferstehen kann. Das heißt, wenn ich glauben kann, ich habe nicht einfach so gelebt wie eine Blüte, die herunterfällt und weg ist sie und es kommt die nächste, sondern wenn es wirklich nicht bloß Endgültigkeit gibt, sondern Endgültigkeit, so wie man gesagt hat, Leiden ist vergänglich, gelitten haben ist unvergänglich. Rilke drückt das in einer seiner Elegien so aus, er sagt, dieses Leben hier einmal gewesen zu sein, wenn auch nur einmal, ist unwiderruflich. Und jetzt ist die Frage, wer garantiert diese Unwiderruflichkeit? Wer gibt mir diese Endgültigkeit? Die Nachrufe doch wohl kaum. Denn auch die Nachrufe berufen sich noch einmal auf eine Instanz, die für Wahrheit einsteht. Manche sagen, mein Werk geht weiter. Meine Kinder gehen weiter. Den Baum, den ich gepflanzt habe. Das war das, was die Menschen in der Antike hatten, den Ruhm. Gibt das wirklich Endgültigkeit? Oder gibt es Endgültigkeit nicht nur vor einer letzten Instanz, die wirklich zuständig ist, ein Gesamturteil über dieses Leben eines Menschen zu sprechen, die das besser weiß, nicht bloß als die anderen, sondern sogar noch mal als dieser Mensch selber. Wenn es eine solche Hoffnung gäbe, dann meine ich, könnte man leben damit, dass das Leben nicht endlos weitergeht. Sonst muss man sich wahrscheinlich schon damit helfen, dass man da nicht zu oft drüber nachdenkt.
Würden Sie denn für uns eine Prognose wagen, was wohl nach dem Tod sein wird?
Ja, da hat sicher jeder von uns seine Bilder und seine Vorstellungen, unabhängig davon, welcher Glaubensüberzeugung er ist. Und dann weiß man nochmal, die Bilder sind es nicht. Wenn die alten Germanen sich vorstellen, dass sie da auf Jagd gehen und dann abends da auf den Bärenfällen liegen und ihren Met trinken. Oder was die Leute sich ausmalen im Paradies. Ich entsinne mich noch, bei uns im Religionsunterricht auf der Schule haben dann so die Kinder den Kaplan gefragt, ob sie im Himmel Fußball spielen dürfen. Und es war ein gescheiter Kaplan, der hat gesagt, wenn ihr wollt, ja. Also so denke ich auch, dass es ein bisschen darauf ankommt, was dort ist. Und dass ich meine, dass für mich auf jeden Fall, ach, sagen wir mal so, jeder von uns hat ja zumindest zwei Ichs. Ein Erwachsenen-Ich und ein Kinder-Ich. Und ich persönlich, wenn ich das einfach so sagen darf, ich erwarte für mein Kinder-Ich, endlich so geliebt zu werden, wie ich es ersehne und wie das hier auf Erden niemand kann. Und für mein Erwachsenen-Ich ersehne ich, dass ich endlich so lieben kann, wie sich's gehört. Die anderen Menschen, ja, auch Gott, antworten können auf die Natur, auf all die Dinge, dem wirklich so zu entsprechen, wie sich's gehört. Wie das dann aussehen wird, lasse ich mich überraschen. Aber in diese Richtung hin sollte es gehen.
Das ist eigentlich ein schönes Wort. Endlich so lieben können, wie ich es möchte und endlich so geliebt werden, wie ich es möchte. Meine Damen und Herren, ich hoffe, dass es Ihnen Spaß gemacht hat, mit uns zu denken. Und ich lade Sie ein, nächste Woche wieder dabei zu sein. Wir werden hier bei EWTN sprechen über den Ernst des Spiels. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Abend und auf Wiedersehen.